herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, diese Podcast-Folge ist die letzte in diesem turbulenten Jahr und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für deine Unterstützung, dafür, dass du diesen Podcast dir anhörst, für deine oder eure wundervollen, berührenden, ermutigenden Zuschriften, die ich bekomme. Aber natürlich auch vielen Dank an meine ganzen Podcast-Gäste. Es waren doch einige in diesem Jahr. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Und das ist so wichtig für dich zu wissen, dass du nicht alleine bist. Für nächstes Jahr ist einiges bei mir geplant. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein friedliches und entspanntes Ende dieses Jahres und einen gelassenen und tollen Neustart für 2021. Ja, heute habe ich ein Thema für dich, das schon länger auf meiner Agenda steht. Und ich habe ein bisschen, ja, es war eine Herausforderung, jemanden zu finden. Und letztendlich habe ich mich finden lassen sozusagen, denn es hat sich jemand gemeldet bei mir. Die mutige und tolle Miriam, die heute ihre Kinderwunschgeschichte erzählt. Miriam ist seit 17 Jahren, soweit ich mich richtig erinnere, mit ihrer Frau zusammen. Und die beiden haben einen Kinderwunsch seit einigen Jahren. Die Herangehensweise ist natürlich ein bisschen eine andere, logischerweise, als wenn es Mann und Frau probieren. Und für welchen Weg sich Miriam und ihre Frau entschieden haben oder für welche Wege, das erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Für mich als Fazit bleibt, ja, es ist völlig egal, wen man liebt. Kinderwunsch bleibt Kinderwunsch. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung, wie immer. Auf Instagram und Co. oder aber unter podcast@praxis-apia.de kannst du mir gerne schreiben. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich total. Ich habe mal wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast, eine Gästin sozusagen, eine Interviewpartnerin, Miriam, die uns heute ihre Kinderwunschgeschichte erzählt. Und ja, meine erste Frage wäre, wie geht's dir denn heute?
Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut heute. Ich habe ein paar schöne Weihnachtstage hinter mir und ja, insofern geht's mir ganz gut. Und ich genieße jetzt die Zeit zwischen den Jahren.
Toll, sehr, sehr schön. Ja, ich hatte das, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal gesagt. Ich finde es unglaublich mutig, dass du deine Kinderwunschgeschichte erzählst und uns erzählen möchtest. Ich finde das großartig. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Also das, was du erzählen möchtest, natürlich.
Das kann ich gerne machen. Genau, also mein Name ist Miriam, ich bin 37 Jahre alt und meine Frau und ich sind ungewollt kinderlos.
Okay. Ja. Also liegt ja in der Natur der Sache, dass es bei homosexuellen Paaren natürlich ja ein bisschen schwieriger oder ein bisschen anders ist, sozusagen, wenn da ein Kinderwunsch besteht, logischerweise. Genau. Kannst du sagen, wie lange der Kinderwunsch bei euch schon da ist?
Also da ist er, man muss dazu sagen, also wir sind schon relativ lange zusammen und der Kinderwunsch da, also da ist er, würde ich sagen, so ungefähr so 7 Jahre und angefangen, also aktiv angefangen, den Wunsch erfüllen zu wollen, haben wir so vor 6 Jahren, genau.
Okay, also 6 Jahre ist schon sozusagen euer Weg. Das ist, ich bin immer wieder erstaunt. Ich rede ja mit vielen Leuten darüber. Und wie viele Jahre ins Land gehen dabei, ne? Wenn man versucht, den Kinderwunsch zu realisieren. Echt Wahnsinn. Ja, dann magst du kurz erzählen, ja, was ihr so für Gedanken hattet, als ihr angefangen habt. Was ist für euch in Frage gekommen? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Was habt ihr abgelehnt?
Ja, kann ich gerne machen. Genau, also wir haben uns erstmal so generell mit der Frage auseinandergesetzt, ob wir als 2 Frauen überhaupt einem Kind gute Eltern sein können. Mhm. Und nachdem wir das ja eigentlich beide mit Ja beantworten konnten, haben wir uns überlegt, welche Variante für uns da jetzt so rein emotional am besten in Frage kommt. Und prinzipiell gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel auf Samenspenden von Samenbanken zurückgreifen. Und man kann aber auch erstmal versuchen, irgendwie in seinem näheren Umfeld nach einem privaten Spender sozusagen zu suchen. Mhm. Und da hatten wir uns dann erstmal dafür entschieden, weil wir einfach ja der Meinung waren, dass wir einem Kind halt schon eine reelle Vaterfigur vorstellen möchten auch. Ne? Ja, also dass das Kind, wenn es schon in einer etwas anderen Familienkonstellation aufwächst, dass da nicht noch so dieser schwarze Fleck des biologischen Vaters dabei ist. Genau.
Ja, also ja, kann ich total gut nachvollziehen. Allerdings stelle ich mir das auch, gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Also erstmal schwierig, jemanden zu finden. Und mit dem dann ja auch, oder? Und dann mit dem auch natürlich auch diverse Absprachen zu treffen. Ja, also wie nah soll er oder ne, wie voll soll er seine Vaterrolle erfüllen? Ja. Ne? Ja. Wie war das bei euch denn? Also wie habt ihr jemanden gefunden?
Wie haben wir jemanden gefunden? Genau. Also gefunden haben wir dann tatsächlich jemanden über so ein paar Ecken. Ja, also in unserem engsten Freundeskreis. Da war jemand, aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich getraut, denjenigen zu fragen, weil er einfach zu dem Zeitpunkt selbst gerade mit seiner Frau das erste Kind bekommen hatte. Und man muss sich auch immer so ein bisschen überlegen, also rein rechtlich kann ein privater Samenspender auch irgendwann mal Ansprüche an das Kind stellen. Ne? Und das muss man sich einfach überlegen. Da muss man verschiedene Vorkehrungen treffen. Und insofern ist das manchmal gar nicht schlecht, jemanden zu wählen, der vielleicht selbst in seinem eigenen Leben gar keine Kinder haben möchte, aber sich trotzdem vorstellen kann, seine Gene weiterzugeben. Und bei uns war das dann tatsächlich so, dass eine gute Freundin halt mitgekriegt hat, dass wir gerne ein Kind haben möchten und dass sich diese Suche nach einem Spender gar nicht so einfach gestaltet. Und die meinte dann plötzlich so, ja, also ich habe da einen sehr guten schwulen Freund und ich kann den doch mal fragen. Und ja.
War das so dann, für euch? So, okay.
Ja.
Frag mal.
Ja, frag doch mal. Also wir kannten den auch flüchtig, aber da war noch keinerlei Hoffnung, dass der sich auch bereit erklärt. Also genau. Es war eher so, ja, frag doch mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Genau.
Ja, total spannend. Also wenn ich mir vorstelle, ist ja egal, ob derjenige jetzt heterosexuell oder homosexuell ist, je nachdem, ob da Partnerin oder Partner ist, die spielen ja auch eine Rolle. Ne?
Total.
Also, oder? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann Samenspender wird, so dann würde ich schon auch erwarten, dass ich auch was dazu sagen darf.
Ne? Ja.
Und auch mich mit dieser Rolle dann anfreunden muss ja dann auch. Ne?
Ja.
Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Dein Bruder oder der Bruder deiner Partnerin, wenn sie einen hat, kam die in Frage?
Also wir haben darüber nachgedacht, weil, also ich habe einen Bruder, meine Frau hat keinen Bruder, die hat nur eine Schwester, das bringt in dem Fall nicht besonders viel. Genau, wir haben darüber nachgedacht, weil es ist ja schon immer so ein bisschen der Wunsch auch da, also bei heterosexuellen Partnern auf jeden Fall, die möchten sich ja in irgendeiner Form vereinen. Ne? Also man möchte die Gene von beiden Seiten da gerne in das Kind mit einbringen. Und insofern ist es schon auch eine schöne Vorstellung, da vielleicht meinen Bruder zu fragen, ob er meiner Frau Samen spendet. Ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, habe meinen Mut zusammengenommen, gar nicht so einfach.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, aber er konnte sich das nicht vorstellen.
Mhm. Was ja auch völlig okay ist.
Ne? Genau, ich denke, seine Frau hätte sich das auch nicht vorstellen können, genau.
Ja. Weil, ja, also ich kann das auch irgendwie verstehen, ne? Weil das ist, also einerseits ist es irgendwie schön, ne? Weil das dann auch irgendwie Teil deiner Gene ja dann auch gewesen wären, sozusagen, über deinen Bruder. Und gleichzeitig natürlich auch irgendwie strange, oder? Dass er seine eigene Schwägerin sozusagen,
absolut. Strange auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, also wenn sich irgendjemand dafür entscheidet, überhaupt so einer Samenspende zuzustimmen, dann hat derjenige von Grund auf schon mal irgendwie ein buntes Weltbild oder so. Also man muss einfach offen sein für andere Familienkonstellationen und vielleicht nicht so straight Mutter, Vater, Kind, genau. Also ich denke, man braucht viel Offenheit, um sich sowas überhaupt vorstellen zu können.
Absolut. Ja. So ein Out-of-the-Box-Denken, ne?
Genau.
Nicht so
genau.
In Schubladen. Ja. So, ne? Ja. Okay, also ihr habt dann den homosexuellen Freund einer Freundin sozusagen aufgetan. Und wie ging es dann weiter?
Genau, also die Freundin hat ihn einfach mal drauf angesprochen und er hat dann darüber nachgedacht und hat sich dann tatsächlich bereit erklärt, sich mal mit uns zu treffen. Also er konnte sich das prinzipiell vorstellen. Er hat gesagt, er möchte jetzt, ich glaube, er war auch zu der Zeit jetzt in keiner Partnerschaft, aber er hat gesagt, er möchte selbst keine Kinder großziehen und kann sich das aber gut vorstellen, quasi irgendwas von sich weiterzugeben. Und ich sage es jetzt mal so, dabei noch was Gutes tun. So, genau, ja.
Okay.
Genau.
Und da war logischerweise, nehme ich mal an, auch eine gewisse Sympathie. Das muss ja schon auch irgendwie passen.
Ja, ja, genau. Genau, also Sympathie muss da sein. Irgendwie auch ein gewisses Vertrauen, sage ich jetzt mal, auch wenn man den Menschen jetzt noch nicht besonders gut kennt. Aber so ein gewisses Vertrauen, dass das Potenzial hat, irgendwie was zu werden. Also da sind natürlich auch viele, viele Dinge abzuklären, gesundheitliche Dinge, HIV-Tests, sage ich jetzt mal, bestimmte Geschlechtskrankheiten und sowas, wo man halt normalerweise bei seinem eigenen Partner, denke ich, etwas sicherer wäre.
Ja,
ja genau. Und auch so das Vertrauen, dass das gut ausgehen kann, also dass der jetzt kein Potenzial hat, unser Kind, das es ja später auch nicht gab, aber unser Kind wegzunehmen sozusagen.
Ja, genau. Ja, stimmt, ja, absolut. Das ist ja auch noch eine Komponente,
ja.
An die habe ich gar nicht als erstes gedacht, aber na klar. Ja. Und auch fragt man dann auch so Familiengeschichte ab, also ob in der Familiengeschichte irgendwelche Erbkrankheiten sind und so solche Sachen. Also das ist ja sowas ganz Pragmatisches auch.
Ja, ne? ja, haben wir schon auch gefragt. Also jetzt nicht bis ins kleinste Detail. Ich denke, heterosexuelle Paare sagen jetzt auch nicht, die Mutter meines Mannes hatte irgendwie Krebs, deswegen kriegen wir jetzt keine Kinder, ja. Aber
absolut, ja.
So, ja. Also so ein paar Sachen fragt man schon nach.
Ja, ja, okay. Und nach wie vielen Treffen seid ihr dann zu dem Schluss gekommen, okay, wir probieren das?
Ich glaube, das waren tatsächlich so drei Treffen.
Okay.
Ja. Wir waren dann immer essen, haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat wieder jeder zwischendrin nochmal nachgedacht und dann so, ich glaube, nach dem dritten Treffen hat man dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal.
Genau. Ja, okay, spannend. Wie habt ihr, also du und deine Frau, wie habt ihr sozusagen ausgeknobelt oder ausdiskutiert, wer denn diejenige ist, die das Kind austrägt?
Wir hatten so eine ganz Friede, Freude, Eierkuchen-Vorstellung am Anfang, ja. Also wir hatten tatsächlich so gedacht, wir möchten gerne zwei Kinder haben und jede von uns möchte gerne mal schwanger sein. Und deshalb haben wir uns dann so dafür entschieden, dass wir mit der Älteren von uns anfangen. Also meine Frau ist ein bisschen älter und dann haben wir gesagt, zuerst bei ihr, hatten uns auch schon so Sachen überlegt, wie viel Abstand da zwischendrin sein sollte. Also so ja, ganz unvoreingenommen, genau.
Ja, irgendwie auch total, finde ich total toll irgendwie, diese Vorstellung, dass man hat eine Partnerin und cool, wir können das beide erleben, ne? Das ist ja schon irgendwie auch, finde ich total toll, ja. Also kann ich total nachvollziehen und schön, dass es dann so entspannt dann auch die Entscheidung war, offensichtlich war das keine schwierige Entscheidung.
Ja, nee.
Und dann, wenn du das erzählen magst, dann seid ihr los und seid zu dem potenziellen Vater gefahren.
Genau, also das Ganze muss natürlich anders wie in einer heterosexuellen Beziehung ein bisschen geplant werden.
Ja.
Man kann nicht einfach sagen, so, wir legen jetzt mal los. Also es müssen ja auch alle Beteiligten quasi Zeit haben.
Ja.
Dann muss man den richtigen Zeitpunkt auswählen, was immer so ein bisschen schwierig ist. Also man hat halt nur diesen einen Versuch pro Zyklus. Man kann auch seinen Spender nicht überstrapazieren und sagen, wir kommen jetzt 5 Tage hintereinander. Ja, und ja, also es muss halt zeitlich alles organisiert sein. Und ja. Wir haben das dann tatsächlich so gemacht, also wir mussten ein kleines Stückchen fahren und haben dann das Sperma in einem sterilen Gefäß abgeholt und sind damit in unserem VW-Bus auf den Parkplatz gefahren und genau, haben das Bett ausgeklappt und haben versucht, dann so in leicht romantischer Stimmung genau diesen Akt zu vollziehen.
Ja. Also genau. So schon so ein bisschen auch, wie soll ich das sagen, also auch ein bisschen zelebriert gewissermaßen, weil es ist ja was Besonderes.
Am Anfang zumindest, ist, ne? Ja, genau.
Ja. Okay. Und ja, es war, du hast es schon vorhin anklingen lassen, es war nicht erfolgreich. Wie lange habt ihr es probiert?
Wir haben das tatsächlich so ungefähr 2 Jahre probiert.
Wahnsinnig lang auch.
Ja. Halt mit Pausen, klar, es ist auch pro Zyklus, dann ist mal hier jemand in Urlaub, dann ist da mal jemand in Urlaub, dann passt irgendwie zeitlich nicht. Also genau, sobald da halt jemand Drittes noch beteiligt ist, muss man sich natürlich auch nach dessen Leben richten. Ne?
Das klar.
Hat man nicht alleine in der Hand, dann genau.
Ja. Und ich glaube auch, dass, ich glaube, weiß gar nicht, ob du das im Vorgespräch gesagt hattest, dass auf diese Art und Weise schwanger zu werden, also die Prozentzahl sozusagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch tatsächlich, ne?
Die ist nicht so wahnsinnig hoch. Also ich glaube, wir hatten über die Insemination gesprochen im Vorgespräch. Genau, aber prinzipiell, da ist sie natürlich auch deutlich, deutlich geringer. Ich weiß nicht, wie hoch ist die bei heterosexuellen Paaren, wenn gesundheitlich soweit alles stimmt, ich glaube bei 20%.
Ja, ich habe auch so 20-30% im Kopf.
Ja, also sie ist auf jeden Fall deutlich geringer, weil das Sperma ja quasi auf Umwegen eingeführt wird. Ne? Also es ist erst an der frischen Luft und dann ist es eine Zeit lang draußen. Also es hat natürlich Qualitätseinbußen.
Ja,
also es müsste geringer sein, auf jeden Fall als 20%.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Und 2 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann auch nochmal, dass du es dann auch nochmal probiert hast, als ihr dann festgestellt habt, dass es bei deiner Frau nicht funktioniert.
Genau, also wir haben so, glaube ich, so circa 1,5 Jahre ist ausschließlich bei meiner Frau probiert. Mhm. Und dann haben wir überlegt, okay, irgendwas müssen wir verändern. Ja. Wir probieren es mal bei mir, aber das war dann auch nicht erfolgreich. Also genau, und so nach 2 Jahren haben wir einfach gesagt, wir möchten das so nicht mehr, weil es natürlich schon auch so ein bisschen was Erniedrigendes hat, immer wieder bei diesem Fremden, also es ist ja schon ein Fremder, also wir kennen uns, aber bei dieser anderen Person anzurufen, hört zu, es hat wieder nicht geklappt, wir müssen nächsten Monat wiederkommen und genau, es war dann auch so, dass er sich auf unsere Bitte hin urologisch hat untersuchen lassen und da ist dann auch herausgekommen, dass die Spermien jetzt nicht die super optimale Qualität haben, also nicht ganz schlecht, aber auch nicht super gut und genau.
Das ist aber auch Pech einfach auch ein bisschen, oder? So, ich hab da einen gefunden,
ein bisschen Pech,
so, oder? Ja. Und dann das auch noch.
Ja.
Und ich nehme auch an, dass ihr wahrscheinlich auch bei eurer Frauenärztin oder bei euren Frauenärztinnen gewesen seid, um auch bei euch natürlich auch abzuklären, ob alles soweit in Ordnung ist.
Genau. Und bei der normalen Frauenärztin hieß es, also bei der niedergelassenen Frauenärztin hieß es dann eigentlich auch die ganze Zeit so, dass da jetzt nichts großartig zu sehen ist im Ultraschall. Blutwerte waren soweit in Ordnung. Also es gab jetzt nichts Gravierendes, eine Schwangerschaft hätte ausschließen können. Genau.
Was hat das mit dir gemacht, diese 2 Jahre? Immer wieder hoffen, immer wieder diesen Mann anrufen, immer wieder hinfahren. Wie hast du das erlebt?
Ah, das ist schon hart. Also so vor allem dieses Fremdbestimmtsein, ne? Also dieses, manchmal hat man ja auch überhaupt keine Lust, irgendjemandem von diesen Fehlschlägen zu erzählen. Und dann ist da jemand, dem muss man Monat für Monat wieder erzählen, hey, hör zu, hat nicht geklappt. Und natürlich, ich denke, das geht den meisten so, dass das natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein macht. Also, dass man so denkt, so, hä, warum funktioniert das nicht? Ja. Ich bin doch eine Frau, warum funktioniert es hier nicht? Ja? Und wir sind sogar noch zwei Frauen, warum funktioniert es bei keiner von uns beiden?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie habt ihr das in der Beziehung gelöst? Habt ihr viel darüber geredet oder wie war da eure Strategie, wenn ihr eine hattet?
ja, wir haben schon sehr viel geredet. Also ich denke, das muss man auch, sonst driftet man da irgendwie auseinander. Und das Gute oder der Vorteil ist, dass dass beide Seiten das natürlich wirklich nachvollziehen können, was da passiert. Ne? Also es sind wir waren beide in der gleichen Situation und insofern konnten wir uns da gut in die andere reinversetzen.
Das ist echt, glaube ich, ein Vorteil. Bisschen, ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Nach den 2 Jahren, wie ging es da bei euch weiter?
Wir sind dann, also wir haben die gleiche Frauenärztin, wir sind dann zu unserer Frauenärztin und haben ihr das erzählt und dann hat die angeboten, dass sie uns da hilft. Also sie hat sogar gesagt, hey, packt da den Mann ein, kommt zu mir in die Praxis und dann führen wir hier eine Insemination durch. Da haben wir uns dann allerdings dagegen entschieden, weil das einfach eine große logistische Meisterleistung ist, also schon 2 Menschen unter einen Hut zu bringen, ja? Ja. Und dann noch jemand Drittes, der noch woanders wohnt, da quasi so in dessen Leben einzugreifen und ihm vorzuschreiben, wann er da in der Praxis zu erscheinen hat. Also das wollten wir einfach nicht.
Ja. Genau. Und ich finde es auch nochmal bemerkenswert, ich habe es auch nochmal nachgelesen, dass eure Frauenärztin da tatsächlich sich auch in so einer rechtlichen Grauzone bewegt hat. Ne? Genau. Weil es gibt da irgendwie von der Ärztekammer so eine Richtlinie. Also das heißt, es ist keine Vorgabe, es ist eine Richtlinie, ich habe es nachgelesen, assistierte Reproduktion nur bei heterosexuellen verheirateten Paaren empfohlen wird. Und das im Jahre 2020. Ne? Unfassbar. Und es hat tatsächlich was damit zu tun, dass theoretisch das Kind oder ihr als Eltern, glaube ich, später Regressionsansprüche, also Unterhaltsansprüche an die Ärztin hättet stellen können.
Genau.
Ja. Völlig absurd. Crazy, oder?
Ja.
Völlig absurd.
Ja.
Also insofern schon mal cool, finde ich, von eurer Ärztin, dass ihr gesagt habt, egal, ich will euch trotzdem helfen. Finde ich schon ziemlich toll, muss ich sagen. Ne?
Ja, also die ist auch toll, ja.
Super. Ja, auf also jeden Fall. Ja, also ich sag mal so, wenn ihr da, gut, dann werdet ihr vielleicht dann auch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt auch sehr konservative Frauenärzte gibt, die das wahrscheinlich völlig schockiert von sich gewiesen hätten, ne, nehme ich mal an.
Bestimmt, ja. Bestimmt.
Ja, glaube ich auch. Okay, ihr habt euch dagegen entschieden, ich verstehe das, weil das wäre echt kompliziert gewesen.
Ja.
Was habt ihr dann, also wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
Wir haben uns überlegt, wo kann man das Sperma noch herbekommen, den Samen? Und genau, da jetzt in der Zwischenzeit irgendwie niemand anderes im privaten Umfeld dazugekommen ist, haben wir uns dann nach wirklich langem Hin und Her überlegen, doch dafür entschieden, Spendersamen von der Europäischen Samenbank zu bestellen.
Mhm. Genau. Okay. Auch das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, oder? Als homosexuelles Paar?
Also die Bestellung ist einfach. Also da kann man wie beim Online-Shopping auf die Seite der Samenbank gehen und kann sich da dann quasi anhand von diversen Beschreibungen, ja, Haarfarbe, Augenfarbe, Abstammung, Gesundheitszustand aller Familienmitglieder, Hobbys und so weiter und so fort, kann man sich rein theoretisch dann jemanden aussuchen, wobei das auch nicht so einfach ist natürlich.
Ja. Nee, also, wollte gerade fragen, wie schwer ist das denn?
Ja. Genau. Und dann kann man sich, also es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann sich tatsächlich diese, wir haben das immer die Bombe genannt, also es ist so wirklich so ein riesengroßer Kanister, ja, gefüllt mit Flüssigeis und da wird dann diese Halm transportiert. Ja. Den kann man sich sogar zu sich nach Hause bestellen lassen. Mhm. Und man kann ihn zu der Frauenärztin liefern lassen oder eben in Kinderwunschkliniken, so die Möglichkeit gibt es. Ja. Genau, und dann haben wir uns eben dafür entschieden, dass wir mit so einer Samenspende von der Samenbank quasi bei der Frauenärztin eine Insemination durchführen.
Genau. Mhm. Okay. Und, also erstmal würde mich natürlich interessieren, was waren so eure wichtigsten Kriterien, weil man muss ja dann doch aussuchen, logischerweise. Was magst du das erzählen?
Ja, also man kann da völlig, das kann total ausufern, ja. Also man kann wirklich alle möglichen Sachen aussuchen. Also wir haben uns tatsächlich so ganz grob auf Haarfarbe und Größe beschränkt, also dass das vielleicht so ein ganz kleines bisschen in Richtung der Co-Mutter kommt, ja.
Ja, ja.
Und haben dann hauptsächlich nach dem Gesundheitszustand geschaut. Ja. Also dass eben die Eltern, die Großeltern nicht mit 50 Jahren schon an irgendwelchen Krebsleiden gestorben sind. Also das war so unser Hauptkriterium.
Genau. Ja, ja, kann ich verstehen. Gesundheit ist ja letztendlich das Wichtigste, ne?
Genau. Ja.
Finde ich auch, ja. Okay, also dann habt ihr euch dafür entschieden. Aber das war, glaube ich, schon auch, also jetzt ist das nicht das Ideale sozusagen, ne? Also ihr hättet es schon gerne anders gehabt, ne? Habe ich zumindest so verstanden,
das,
ne?
Genau, wir hätten das sehr gerne anders gehabt. Also das war jetzt sozusagen ein Kompromiss, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Weil wir, also wobei man auch sagen muss, ganz anonyme Spenden sind heutzutage nicht mehr erlaubt. Also alle Spenden, die da bei der Samenbank getätigt werden, da müssen sich quasi die Spender damit bereit erklären, dass mit 18 Jahren das Kind Kontakt zu ihnen aufnehmen kann. Also solche Spenden dürfen in Deutschland nur verwendet werden.
Ah, interessant. Okay. Wow.
Ich glaube auch im Zuge von diesem Datenschutzgesetz da.
Ja,
ne?
Und ich glaube auch dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Recht auf Abstammung oder irgendwas, dass man nur dass Kinder das Recht haben, ihre Abstammung, glaube ich, zu erfahren, ne? Irgendwie so?
Das kann sein. Kann das sein? Ja, das kann sein, genau. Genau.
Ja. Okay, also, da kriegt ihr diese Bombe.
Wir kriegen diese Bombe, Post, ne?
Strange, auch und, strange, und dann?
Laufen damit mit dieser Bombe dann, fahren im Auto Richtung Frauenärztin und kommen dann mit dieser Bombe in der Frauenarztpraxis an, genau.
Auch ein komisches Gefühl, oder?
Total skurril, also es ist, man braucht es auch nicht unbedingt, genau.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das mit Humor genommen, oder?
Wir haben es versucht, mit Humor zu nehmen, genau. Wir haben die in unserem großen Mehrtages-Wanderrucksack transportiert und sind dann da einmarschiert und mit dem Rucksack wieder ausmarschiert und haben es versucht, mit Humor zu nehmen, genau.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das braucht man dann auch in dieser Situation.
Den braucht man sowieso, genau. Ja.
Ja. Und dann gab es also sozusagen in der Praxis eine Insemination.
Ja.
Oder wart ihr dann schon in der Kinderwunschklinik?
Nee. Das war noch Praxis, bei der normalen niedergelassenen Frauenärztin, genau.
Und es war auch wieder nicht erfolgreich.
Nee, das war auch nicht erfolgreich. Und da das ja auch also wirklich eine kostspielige Sache ist, ja, man.
Ja, genau, erzähl mal, wie teuer ist das?
Ja, also allein ein Halm mit diesem Spendersperma kostet knapp, ich sage jetzt mal mit Transport und allem, knapp 1.000 Euro. Ohne dass da eine Behandlung dabei ist, also wirklich nur das Material.
Wahnsinn. Und als homosexuelles Paar müsst ihr natürlich alles selbst bezahlen, was die Behandlung auch angeht, ne?
Genau. Es wird überhaupt nichts erstattet, wobei bei heterosexuellen Paaren das tatsächlich auch so ist, wenn das Paar auf Fremdsperma zurückgreift. Also wenn der Mann jetzt nicht zeugungsfähig ist, und das Paar sich dafür entscheidet, auf Spendersperma zurückzugreifen, dann bekommen die auch nichts bezahlt. Also diese Erstattung ist tatsächlich an Eigenmaterial gekoppelt, sage ich jetzt mal.
Ah, okay.
Was ja auch nicht fair ist. Also
nee,
das sollte irgendwie dringend mal überholt werden.
Auf jeden Fall, ohne Frage. Wow, da seid ihr also schon echt ein paar Jahre dann dabei gewesen, auch im Kinderwunsch. Habt auch schon einiges an Geld da reingesteckt und an Emotionen und an Hoffnung und ganz viel anderes wahrscheinlich noch. Und dann seid ihr aber irgendwann dann doch in der Kinderwunschklinik gelandet.
Genau, unsere Frauenärztin, die hat dann glaube ich, nach dem dritten Mal auch gesagt, dass sie jetzt uns hier auch nicht mehr weiterhelfen kann und hat uns an Kinderwunschklinik überwiesen, ja.
Wie cool war eure Kinderwunschklinik mit euch als queres Paar?
Die waren da eigentlich wirklich gut eingestellt. Also die waren menschlich total nett zu uns und haben uns würdig behandelt, sage ich jetzt mal. Super. Ja, also genau, es gibt natürlich, aber ich glaube, das ist bei heterosexuellen Paaren auch nicht so anders. Man muss sich halt rein rechtlich gegen alles absichern, ne? Also alle möglichen Sachen unterschreiben, dass wir nicht vorhaben, das Kinderwunschzentrum zu verklagen, falls eine Schwangerschaft eintreten sollte und so weiter und so fort. Genau, aber so Kinderwunschkliniken sind ja schon auch immer so eine Sache für sich. Also
total.
Man kommt mit, also jedes Paar kommt da halt mit mega hohen Erwartungen hin. Ja. Und ich frage mich als, ob, also wie diese Ärzte diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden können. Ne? Ja. Wenn es funktioniert, dann top. Und wenn es nicht funktioniert, dann braucht man, also es ist schwierig. Es ist total schwierig.
Absolut. Also ich finde das auch eine gute Frage, die du da stellst. Ne? Wie kommen die eigentlich damit klar? Weil letztendlich machen wir uns nichts vor, bei aller wissenschaftlichen Erneuerungen, sage ich mal, oder Erfindungen, liegt es ja nicht in der Hand von uns Menschen irgendwie. Also es gibt ja nicht so die eine Zauberformel und dann funktioniert es. Genau. Also letztendlich liegt es nicht in unserer Hand. Ja. Wir entscheiden das nicht, egal was für medizinische, was weiß ich, Sensationen da ausprobiert werden. Ne?
Genau.
Ja, finde ich auch. Und dann in der Kinderwunschklinik, da habt ihr wahrscheinlich nochmal alle möglichen Tests gemacht, nehme ich nochmal an. Ne? Also so war es zumindest bei uns. Ja. Und dann habt ihr euch nochmal für eine Samenspende dann entschieden, ne?
Genau, also das funktioniert dort auch tatsächlich nicht anders. Man kann da in so einem Kinderwunschzentrum als homosexuelles Paar keinen eigenen Spender mitbringen. Das machen die aus rechtlichen Gründen nicht. Also man muss sich dann aus dem Ausland, oder es gibt tatsächlich auch wenige Samenbanken in Deutschland, die aber meistens dann mit ganz bestimmten Kliniken zusammenarbeiten. Okay. Also wir haben dann wieder uns für eine Samenspende von der Europäischen Samenbank entschieden und die ist dann eben in das Kinderwunschzentrum geschickt worden. Genau.
Also ich, zum einen finde ich es merkwürdig, dass ihr jetzt auch nicht hättet Sperma mitbringen können, dass das verboten ist, finde ich irgendwie auch schon wieder strange, muss ich gestehen. Ja. Und dann, okay, das heißt, also damit werden natürlich auch die Kosten hochgetrieben, das muss man auch mal ganz, oder? Muss man auch mal ganz realistisch so sehen.
Definitiv.
Ja. Und dann habt ihr euch für eine künstliche Befruchtung entschieden.
Genau. Wir haben uns dann für eine künstliche Befruchtung entschieden. Warum genau, kann ich eigentlich jetzt, also da wir eben schon Insemination bei der Frauenärztin hatten und irgendwie da nicht wieder von vorne anfangen wollten, haben wir uns dann für die künstliche Befruchtung entschieden, Und
Okay. Und bei euch beiden dann, oder wie habt ihr das dann da sozusagen geregelt, wer zuerst oder wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben tatsächlich die Ärztin gefragt, bei welcher von uns beiden sie die Chancen höher sehen.
Okay. Mhm.
Und da ist natürlich zuallererst mal das Alter entscheidend. Also die haben gesagt, sie sind 3 Jahre jünger, da stehen die Chancen besser. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Also es ist jetzt so salopp dahergesagt, ne? Aber genau. Und aber das hat eben dann auch nicht funktioniert. Also insgesamt haben wir, sowohl ich als auch meine Frau, 3-mal eine künstliche Befruchtung durchführen lassen.
Das ist echt auch oft, ne? 6-mal. Ja. Wie hast du es vertragen?
Also ich hatte da schon immer ziemliche Beschwerden. So im Verlaufe von diesem ganzen Prozess, das hat jetzt dann auch wieder ungefähr 2 Jahre gedauert, hat sich dann auch noch so ein bisschen der Verdacht erhärtet, dass ich eventuell Endometriose habe, also anhand vom Ultraschall. Ja. Definitiv ist es ja nur zu diagnostizieren mit einer Bauchspiegelung, wo ich mich ja eigentlich dagegen entschieden habe.
Ja.
Und ich hatte schon immer ziemliche Probleme danach. Also schon während dem Spritzen und dann auch danach so 2-3 Monate, bis sich der Zyklus wieder richtig eingependelt hat. Ja. Also gesundheitlich schon auch eine Belastung auf jeden Fall.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und emotional natürlich auch. Es noch klappt größer. Also wieder. Ja, es klappt also wieder nicht. Was? Genau. Wie war das da bei dir?
Also so, ja, ein Wechsel zwischen hoch und tief. Also natürlich zwischendrin wirklich Phasen von einer enormen Traurigkeit. Ja, dass man denkt, ja, okay, wir haben jetzt hier alles probiert und es klappt nicht. Also schon auch so, dass wir zwischen diesen einzelnen Versuchen einfach versucht haben, uns so an die Vorstellung, auch ohne Kind zu leben, rangetastet haben. Ne? Also
sehr gut.
Wir haben schon immer versucht, quasi jeden Versuch so ein Stück weit auch als Abschied schon mal so ein bisschen mitzunehmen, ne? Weil ja, also es irgendwann muss es dann auch absehbar sein, dass das vielleicht dann nicht funktioniert, ne?
Ja, ja. Hattet ihr euch vorher in irgendeiner Weise eine Grenze gesetzt, was die Anzahl der Versuche zum Beispiel angeht? Oder habt ihr dann jedes Mal wieder neu entschieden? Wie war das bei euch?
Beides. Wobei wir die zu Beginn gesetzten Grenzen also schon relativ früh überschritten haben. Ja, ich meine, unser Plan war zuerst, kein Spendersperma zu benutzen. Ne? Das war so die erste Grenze, die wir überschritten haben.
Ja.
Dann hatten wir irgendwann mal im Kopf 3 Versuche, wobei wir das nicht definiert hatten, ob bei jedem von uns oder insgesamt. Also man konnte sich das selbst ein bisschen beschummeln, ne?
Ja.
Definitiv. Ja. Ja, aber also ein limitierender Faktor ist natürlich definitiv auch das Geld. Muss man ganz klar sagen.
Jede einzelne Untersuchung und alles selbst bezahlen müsst, das ist ja unglaublich viel Geld. Ja.
Genau, ja. Und es ist natürlich auch dann so, wenn man merkt, dass es einem in den Pausen eigentlich deutlich besser geht, als wenn man wieder in so einen Versuch startet, dann muss man natürlich auch irgendwann überlegen, ob das noch Sinn macht. Also so von der emotionalen Seite her, genau.
Ja. Wie geht's dir mit dem Gefühl, wenn du daran denkst, dass ihr ohne Kinder leben werdet?
Ich würde sagen, das ist phasenweise unterschiedlich. Also es gibt wirklich immer Phasen, wo ich denke, ja, es ist nicht unsere Wunschvorstellung gewesen vom Leben, aber wir werden das gut hinbekommen. Ja, wir sind gern draußen in der Natur, wir essen total gerne, wir machen gerne Urlaub und wenn man so eine gute Phase hat, ist das total gut vorstellbar, dass man das hinkriegt. Dann gibt es natürlich, ich glaube, das kennt jeder, auch immer wieder so eine Hand, die plötzlich kommt und nimmt eine Ohrfeige gibt und man denkt, scheiße, nee, das wird doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle.
Ja, absolut, das kann ich mir, kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das so ist. Habt ihr Kinder in eurer Umgebung im Moment?
Ja, also ich habe einen kleinen Neffen, der ist 2 Jahre von meiner Schwester, der Sohn. Und der ist auch regelmäßig bei uns zu Besuch, übernachtet so einmal im Monat bei uns. Und das ist total toll. Ja. Also wir haben den eigentlich sehr gerne um uns.
Ja, also ihr umgebt euch dann auch mit Kindern?
Wenn das mit den zugehörigen Eltern gut passt, ja.
Ja, das ist immer so eine Sache, ne?
Genau.
Ja, das verstehe ich total gut. Jetzt dein Umfeld, wie war das? Also wie offen seid ihr mit dieser ganzen Geschichte in den letzten 6 Jahren umgegangen?
Wir sind am Anfang relativ offen damit umgegangen und ich glaube, irgendein anderer Interviewpartner hatte das auch schon mal gesagt. Je häufiger man natürlich diesen Tiefschlag hat, desto weniger möchte man auch davon erzählen. Ne? Also es macht einfach keinen Spaß, immer wieder zu erzählen, wenn jemand fragt, und, hat's geklappt? Und wie weit seid ihr? Und jedes Mal zu sagen, ja, nee, hat leider nicht geklappt. Also da hält man sich dann mit der Zeit auch eher zurück. Also ja.
Ja, ja, verstehe ich total. Und war euer Umfeld cool damit, weiß ich nicht, zum Beispiel mit der Samenspende? Also gab es da irgendwelche Stimmen in eurer Umgebung, die gesagt haben, also, nee, also ich würde das ja nicht machen, wie das manchmal so ist?
Weniger. Also die skeptischste war da eigentlich, muss ich sagen, meine Mutter.
Ah, ja.
Ja. Wobei, ja, die ist halt auch sehr konservativ aufgezogen worden. Ja. Man muss ihr aber zugute führen, dass sie sich da auch ein bisschen geändert hat. Also sie hat ihre Einstellung ein wenig geändert. Ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile auch verstanden, dass das wirklich ein wichtiges Thema für uns ist. Ja. Und aber da kamen schon zu Beginn so ein paar Kommentare, die braucht man nicht, definitiv.
Ich frage deshalb auch so nach, weil ich ganz oft höre, ne, die Mütter sind irgendwie, die haben oft ein Problem damit.
Ne? Ja. Ja, es ist ein bisschen besser geworden, seit mein Neffe da ist, weil mein unbedingt Oma werden wollte. Ja, und gut, jetzt ist sie Oma, jetzt kann sie das ein bisschen entspannter angehen.
Ja, ist für euch auch entspannter, gut.
Richtig, ja, genau.
Ja, großartig, okay, verstehe. Wie ist, also wie ist die jetzige Situation? Wie lange ist euer letzter Versuch her mit der künstlichen Befruchtung? Wo steht ihr gerade?
Unser letzter Versuch ist noch gar nicht so lange her. Das sind jetzt, glaube ich, so 3 Monate.
Wow, das ist ja echt noch ganz frisch.
Hm. Ja, und also wir sind auch definitiv jetzt emotional noch nicht über den Berg. Ja, wir sind eigentlich noch mittendrin in dieser Verarbeitung und müssen uns jetzt überlegen, ob wir das komplett abhaken. Ja, also ob wir das so sein lassen oder ob wir tatsächlich vielleicht nochmal back to the roots gehen und diesen guten Bekannten, den ich zu Beginn erwähnt hatte, fragen, ob er sich doch vorstellen könnte, uns eine private Samenspende zu geben und wir da nochmal einfach vielleicht auch so zum Abschied nehmen, das Ganze ohne Medizin nochmal zu probieren. Also ich finde diese Kinderwunschbehandlungen, die traumatisieren einen ja auch tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also das wäre für uns denkbar, dass das vielleicht ein sanfter Weg wäre, da auch nochmal aus dieser Nummer anders auszusteigen, als jetzt mit Spritzen und dies und das.
Ja. Ja, ja. Aber es ist ja wirklich, wenn du sagst 3 Monate, das ist ja wirklich noch ganz frisch. Und wer würde mich total wundern, wenn ihr da schon über den Berg seid. Ne? Das ist das dauert einfach wirklich.
Ja.
Bei dem einen länger, bei dem anderen nicht so lange, aber 3 Monate sind definitiv nicht lang.
Genau, ich befürchte, dass da auch noch ein bisschen was auf uns zukommt.
Ja, das glaube ich. Ja. Also ich finde die Idee irgendwie ganz schön, dass ihr sagt, okay, ein Abschluss wäre vielleicht doch noch ganz schön, aber dann halt nicht dieser. Ja, irgendwie die Kinderwunschklinik hat für mich immer auch so ein bisschen was Kaltes, also wie ich die Erfahrung gemacht habe. Also egal, wie nett die da sind, aber es ist halt trotzdem, ist halt eine Klinik sozusagen.
Genau.
Ne? Genau. Arztpraxis und...
Und ein Wirtschaftszweig, also definitiv.
Ja. Und ein Wirtschaftszweig, das darf man natürlich auch überhaupt nicht vergessen. Ne?
Ja, und ich denke, man kann auch nicht von den Ärzten erwarten, dass die sich emotional da jedes Paar reinstürzen. Also das wäre für die selbst gesundheitlich ja auch nicht gut. Ne? Sie müssen das irgendwie professionell angehen.
Ja, absolut. Gab es denn von denen in irgendeiner Weise eine Vermutung, warum es bei euch beiden nicht geklappt hat? Oder haben die euch ermutigt, jetzt nochmal zu sagen, hey, bin ich aufgeben? Oder wie sind die denn jetzt so zum Schluss mit euch umgegangen?
Gut, es war jetzt auch ein kleines bisschen schwierig mit Corona, ne, weil viele Termine nicht mehr vor Ort stattgefunden haben, sondern gerade so Beratungsgespräche per Telefon oder eigentlich per Telefon. Die haben uns schon ermutigt, aber jetzt auch nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Also nicht so, ihr müsst jetzt weitermachen. Die sind, also was meine Frau angeht, sind so ein bisschen ratlos, warum das nicht funktioniert, weil sie auch immer viele Eizellen produziert hat und die sich aber einfach nicht gut weiterentwickelt haben. Bei mir steht halt diese Endometriose etwas im Raum und auch die Tatsache, dass diese Eizellen wohl keine besonders gute Qualität haben, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, ob man das in irgendeiner Form herausfinden kann, warum das bei Frauen so ist oder nicht. Keine Ahnung.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee. Also ich glaube, manchmal ist es einfach so. Ist auch etwas, oder? Was ist schwierig zu akzeptieren ist, oder? Gefällt dir das leicht?
Nee, es fällt definitiv nicht leicht. Nee, also leicht nicht. Aber ich denke, es ist wie andere Dinge auch. Es ist halt elementarer, aber wie andere Dinge auch, die man akzeptieren muss. Ne? Also irgendwie muss man damit zurechtkommen. Und ich denke, das wird mit der Zeit auch möglich sein. Ja. Aber leicht ist es auf gar keinen Fall.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Habt ihr euch Hilfe gesucht, psychologische Hilfe oder zum Coach oder zu irgendeiner Beratungsstelle, die auch sozusagen die emotionale, psychologische Ebene mit reinbringt?
Also meine Frau, die hatte vor einigen Jahren eine Psychotherapie gemacht, aus bestimmten anderen Gründen. Und ich glaube, davon kann sie heute auch noch zehren, und sie hat auch überlegt, da noch mal für ein paar Stunden hinzugehen zu ihrer Therapeutin. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses Jahr bei einer angerufen habe, die aber kurz vor der Rente steht, mich dann an eine andere verwiesen hat, und das steht so auf meinem Plan für nächstes Jahr. Ich möchte das auf jeden Fall angehen, ja.
Ja, das finde ich,
das ist auch wichtig.
Ich finde das richtig, richtig gut und ganz wichtig, das zu verarbeiten, ne? Weil, wie du schon gesagt hast, ne, das ist schon auch eine traumatisierende Zeit. Machen wir uns nichts vor.
Ja,
du hast die letzten Worte sozusagen. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben?
Ich würde Ihnen gerne mitgeben, oder ich möchte ein bisschen Werbung für Toleranz machen. Also, genau. Dass man einfach versucht, tolerant zu sein. Also egal, ob das jetzt verschiedenen Lebensformen gegenüber ist oder auch die Art und Weise, wie ein Paar sich für den Kinderwunschweg entscheidet, ja, dass man da nicht voreilig sagt, was für ein Quatsch, würde ich ganz anders machen. Ich denke, jedes Paar muss da seinen Weg gehen. Und das hat mit Sicherheit auch irgendeinen Grund, dass man den Weg so wählt, wie man ihn geht. Also da einfach toleranter sein. Und was ich mir manchmal auch wünschen würde, ist, wenn man weiß, dass ein Paar in so einer Situation ist, dass man auch ruhig mal den Mut aufbringt und nachfragt. Also jetzt nicht im Sinne von, hat es geklappt oder nicht, sondern wie geht's euch? Wie geht's euch, wenn es nicht klappt? Also so nicht, ich denke, viele Menschen, die haben Skrupel nachzufragen, weil sie denken, sie sagen irgendwas Falsches, aber so ein bisschen Interesse zeigen, ich glaube, das könnte manchmal gut tun.
Ach ja, schöne letzte Worte. Ach, liebe Miriam. Ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass du so mutig warst und hier bei mir im Podcast gesprochen hast, deine Geschichte, eure Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, ganz, ganz viel Kraft und vor allen Dingen, dass ihr zusammenhaltet als Paar und dass ihr das zusammen meistert, wie auch immer das ausgehen mag bei euch.
Vielen Dank, Katharina.
Danke dir herzlich.
Danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.